Ja, Jesus, du bist treu, du verlässt uns nicht. Dafür danken wir dir und ich bitte dich, füll du jetzt auch meinen Mund, dass ich deinen Ruhm groß mache und rühre du selber die Herzen an, geh du durch die Reihen. Amen. Karfreitag, Jesus der Erste, der Letzte, der Lebendige. Bei diesem Kreuz und bei diesem Text, den wir eben schon gehört haben, ist das, denke ich, das einzig wahre Thema heute Morgen und ich freue mich darauf. Heute feiern wir den Karfreitag. Das ist ein altes Wort und heißt eigentlich der Klage-, Kummer- oder Trauerfreitag von dem althochdeutschen Kara. Aber warum heißt dieser Tag so? Was beklagen wir? Wir gedenken an den Tod Jesu, an seine Schmerzen, die er für uns trug, dass er für uns litt. Daran denken wir, aber ich möchte nicht sagen, dass ich darüber klagen will, denn darüber können wir doch dankbar sein. Dankbar dafür, dass er das auf sich genommen hat, denn hätte er es nicht getan, wir wären heute noch nicht versöhnt mit Gott, wir wären nicht seine Kinder, wir hätten keine Hoffnung auf das ewige Leben, wir wären verloren, wir hätten nicht den Heiligen Geist, wir wären noch in unseren Sünden. Also Karfreitag ist wegen dem, was Jesus für uns erworben hat, Vergebung der Schuld, Tilgung der ewigen Strafe, Versöhnung mit Gott, deswegen der zweithöchste Feiertag im Kirchenjahr. Darüber steht nur noch Ostern, der Tag seiner Auferstehung und unserer Auferstehung zum neuen Leben. Und weil das so ist, ist der sogenannte Karfreitag für uns Christen gar kein Klagetag, sondern ein Freudentag. Denn Jesus besiegte den Tod und die Sünde und der Weg zu Gott ist frei. Ich habe heute Morgen, kam mir so in den Sinn, dieser schöne Song Oh Happy Day. Habe ich dann auch gleich in die Kirchen-App geschickt. Oh Happy Day, ein Gospel über den Karfreitag. Denn da heißt es Oh Happy Day, when Jesus washed my sins away. Also auf Deutsch, was für ein fröhlicher Tag, als Jesus meine Sünden von mir abwusch. Und wo hat er das getan? Am Kreuz. Das ist Karfreitag. In der englischsprachigen Welt bekannt nur als Good Friday. Der gute Freitag. Das sage ich jedes Jahr, das weiß ich. Und das betone ich auch heute, weil wir keinen Grund haben, traurig zu sein, denn wir gucken hier nicht auf ein volles Kreuz, das kann man nur noch im Museum betrachten, wo da noch eine Skulptur hängt, aber das Kreuz ist heute leer. Jesus ist unser Held. Er war so mutig und so tapfer, sein Leben herzugeben. Dafür sollten wir ihm von Herzen danken und ihn loben. Und die Leiden, sie sind ein für alle Mal vorbei, überwunden. Wir blicken darauf anbetend zurück. Aber wir müssen darüber nicht klagen, denn sie waren nötig zu unserer Rettung. Und weil sie längst hinter Jesus liegen und er heute lebt und erhöht ist in die Herrlichkeit Gottes, darum brauchen wir ihn heute nicht mehr bemitleiden für seine Schmerzen. Er ist nicht mehr da. Und das galt schon am Ostermorgen so. Als die Frauen zum leeren Grab kommen, sagt der Engel zu ihnen in ihrer Traurigkeit, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Seid nicht mehr traurig. Seid nicht länger traurig. Seht nicht auf den Tod. Seht auf den Lebendigen. Er lebt. Trauert nicht um einen Lebendigen. Du trauerst nicht um einen Lebendigen. Als Jesus Lazarus von den Toten erweckte, da hat keiner mehr geweint, dass der tot gewesen war, weil er ja wieder gelebt hat. Und schon als Jesus noch am Kreuz hing, da sagte er, es ist vollbracht. Es ist geschafft, ich habe gesiegt. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Aus vorbei, sagt Jesus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin der Erste und ihr, die ihr an mich glaubt, ihr werdet mir folgen ins ewige Leben. Und dieses ewige Leben, das hat für dich und mich doch schon angefangen, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir an ihn glauben. Schon mit dem letzten Atemzug hatte Jesus den Tod besiegt. Und wenn wir uns mal das bewusst machen, was passierte dann? Sein Körper starb. Er war tot, jawohl. Aber was passierte mit seiner Seele, mit seinem Geist? War die auch tot? 3 Tage? Nein, denn Jesus sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und ist Gott ein Gott der Toten oder ein Gott der Lebendigen? Und zu dem Verbrecher am Kreuz, der Buße tat, sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute, Karfreitag. Und dann haben wir eben gebetet im Glaubensbekenntnis, Jesus stieg hinab ins Reich der Toten, aber nicht als ein Toter, sondern als ein Lebendiger, um dort den gefangenen Seelen, wie es heißt, das Evangelium und die Freiheit zu verkünden. Jesus starb, aber er war nicht tot. Sein Leib ja, aber sein Geist nicht. Und deshalb, ihr Lieben, Good Friday, Happy Day. Und diese 3 Punkte, die so gut passen, darum soll es heute gehen. Jesus der Erste, Jesus der Letzte und Jesus der Lebendige. Ich lese uns noch einmal in kleineren Abschnitten unser Predigtwort für heute. Kolosser 1, 12 bis 23 und hört noch mal ganz bewusst zu, denn da ist wirklich so viel ausgesagt über Jesus, wer Jesus ist, dass kein Zweifel besteht, dass er der Sohn Gottes ist, über alles erhöht. Dort heißt es, mit Freude sollt ihr ihm danken, mit Freude, ne? Weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Soweit mal. Ihr Lieben, als Jesus als Mensch über die Erde ging, da hat er immer wieder diese Tatsache betont, dass er der Erste ist. Er hat gesagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste, der Letzte und der Lebendige. Ich war im Anfang da, beim Vater. Jesus sagte, ich werde mein Reich aufrichten und für euch vorbereiten, Wohnungen im Himmel, ein ewiges Reich. Und er sagte, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, wer außer dem Sohn Gottes kann solche Sätze sagen? Manche Leute sagen, ja, Jesus war bestimmt ein guter Mensch. Aber das kann nicht sein. Ein Mensch kann sowas nicht sagen. Dann wäre er, wenn er nur Mensch ist, doch ein Hochstapler. Aber genau deshalb, genau das hat Jesus behauptet und deshalb, weil er behauptet hat, anders zu sein, mehr zu sein als nur ein Mensch, nämlich der einzige ewige Sohn Gottes, der Ursprung und das Ziel und das Zentrum der Schöpfung, darum wollten seine Gegner ihn umbringen. Das war der entscheidende Grund. Sie haben gesagt, das ist Gotteslästerung, wenn sie ihn auch keiner Sünde überführen konnten. Aber sie haben gesagt, das ist der Punkt. Du hast gesagt, du bist der Sohn Gottes und das ist Gotteslästerung. Deshalb musst du sterben. Das war zu viel. Und heute, ihr Lieben, ich denke, heute ist das immer noch der Knackpunkt. Viele Leute erkennen die Einmaligkeit von Jesus nicht mehr und nicht mehr an. Und sie sagen, na, sind denn nicht letztlich alle Religionen gleich? Glauben wir denn nicht alle letztlich an denselben Gott? Wollen wir nicht alle eigentlich dasselbe? Und das mag schön klingen und das mag richtig klingen, bis zu einem Punkt, wenn wir nämlich fragen, aber wer ist Jesus? Und dann auf einmal widersprechen sich die Geister, so wie es damals auch war. Wenn wir sagen, Jesus ist einmalig, er ist Gottes Sohn, der einzige Weg zu Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann ist die Reaktion verhalten. Was? Das glaubst du? Das ist aber sehr absolut. Das klingt aber sehr arrogant. Jesus war doch ein Prophet, ein besonderer Mensch, gewiss, ja. Aber letztlich führen doch alle Religionen zu Gott in den Himmel. Soll doch jeder seinen eigenen Glauben haben. Mission? Um Himmels Willen, wo kommen wir denn dahin? Wir wollen doch niemanden unseren Glauben aufdrängen. So ist es heute doch auch. Und wir merken, es spitzt sich alles zu an dieser einen Frage, wer ist Jesus wirklich? Ist er wirklich der, als den wir ihn eben vorgestellt bekommen haben, im Neuen Testament? Ist er der einzig eingeborene Sohn Gottes, gekommen vom Himmel, Mensch geworden, aber davor in Ewigkeit als Gott selbst beim Vater? Die Frage ist, kannst du Jesus relativieren oder nicht? Deckt sich das mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift oder nicht? Nicht, wenn stimmt, was unser heutiges Predigtwort sagt. Denn hier heißt es in Vers 13, denn er, Gott, hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Von welchem Reich ist hier die Rede? Vom Himmelreich. Und wie viele Himmelreiche gibt es? Eines. Und wie wird das Himmelreich hier genannt? Das Reich des Sohnes. Und wie viele Söhne hat Gott? Einen Sohn, Jesus. Und weiter, Vers 14. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Wer hat sein Blut zur Vergebung der Schuld vergossen? Nur einer, Jesus. Sind alle Religionen gleich? Nein. Nur die Christen glauben daran, dass Gott einen Sohn hat, der Mensch wurde, um für alle zu sterben, um die Schuld zu vergeben. Und weiter, Vers 15. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas schuf und ist der Erste aller Schöpfung. Ihr Lieben, das ist doch gewaltig. Jesus war da vor Erschaffung der Welt. Er wurde Mensch, aber er war kein Mensch von Anfang an. Er war Gott. Er nahm die Menschengestalt an wie eine Knechtsgestalt, heißt es in der Schrift. Er machte sich klein und sterblich, uns zu gut, aber er ist Gott. Und weiter, Vers 16, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Alles ist durch ihn, Jesus, und für ihn, Jesus, erschaffen. Jesus ist der Ursprung der Welt. Er war bei der Schöpfung dabei und hat sie zusammen mit dem Vater erschaffen. Ist euch schon mal aufgefallen? Im ersten Buch Mose, dass es da heißt, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Wer ist uns? Uns ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus, lasst uns Menschen machen. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Jesus, Gottes Sohn, der Ursprung, der Mittelpunkt und das Ziel des Lebens. Und damit, ihr Lieben, auch ganz persönlich, der Sinn und das Ziel deines und meines Lebens. Und das ist so gut und das ist so wichtig. Was heißt das? Wenn du noch nicht weißt, wozu lebe ich eigentlich? Was soll ich eigentlich machen? Wonach soll ich streben? Was ist der Sinn? Dann ist hier die Antwort. Geh damit zu Jesus, denn er ist die Antwort. Und nur er allein kann sie dir geben. Nur er kann dir sagen, wo dein Platz im Leben ist, was du tun sollst. Aber noch wichtiger, finde ihn und finde in ihm den Sinn deines Lebens. Finde Glaube, Liebe, Hoffnung, tiefen Frieden, Geborgenheit, Freude, Gewissheit. Ich darf Gottes geliebtes Kind sein. Ich darf zu ihm gehören, jetzt schon und in Ewigkeit in Jesus. Das ist der Sinn meines Lebens. Und wie gut ist das zu wissen und das zu spüren und zu erleben. Ja, Jesus ist da in Freud und Leid. Er ist bei mir. Und weiter in Vers 17. Er war da noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Also hier hören wir, Jesus war nicht nur am Anfang der Schöpfung, er war nicht nur als Mensch vor 2000 Jahren da, sondern das Wichtigste ist, er ist immer noch da. Er hält die Welt zusammen. Wann macht er das heute? Dass heute die Sonne wieder aufgeht. Dafür sorgt Jesus. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das heißt, er ist hier, unter uns, heute. Diese Worte schreibt Paulus an die Kolosser nach der Auferstehung, nach Ostern. Und ganz ähnlich heißt es im 1. Korinther 15, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst. Und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden, denn in der Schrift heißt es, Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Ihr Lieben, Jesus soll wiederkommen und der Tod, den wird's nicht mehr geben. Der muss mal aufhören. Jesus ist der auferstandene Herr, der da war, der da ist, der da kommt, der König über alle Welt und wir warten auf ihn, weil er gesagt hat, ich komme wieder zu euch. Das alles ist dieser Punkt, Jesus der Erste. Und jetzt zum Zweiten, Jesus der Letzte, auch ein Satz, den viele nicht verstehen. Jesus der Letzte, das meine ich jetzt nicht in einem zeitlichen Sinn, der Letzte, sondern im Blick auf seine hoheitliche Stellung, die er für uns aufgegeben hat, als er Mensch wurde, als er am Kreuz hing. Vers 19, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Hier hören wir von der Fülle Gottes in Jesus, wo sie sich gezeigt hat. Aber interessanterweise steht hier, die Fülle Jesu hat sich nicht im Himmel offenbart, sondern im Gegenteil, am Kreuz, als er so erniedrigt war, als er der Letzte war. Da hat er seinen größten Sieg errungen, als er alles mit sich versöhnte, am Kreuz. Das war die größte Tat, die es je gab. Die Fülle Gottes, die Größe Gottes zeigte sich am Kreuz in der Niedrigkeit Jesu, als er angespuckt, verspottet, ausgelacht und verhöhnt war. Du willst der Sohn Gottes sein, schrien sie, schau dich doch mal an, du bist ja das Letzte. Ja, genau. Das Letzte. Und genauso hatte Gott es vorhergesagt. 700 Jahre vor Jesu Geburt hat der Prophet Jesaja vorausgesagt, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das Letzte. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, als er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raub haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Ihr Lieben, 700 Jahre vor Jesu Geburt, diese Worte vom Gottesknecht, vom Messias, der der Letzte sein würde. Gewaltig. Das ist Jesus. Was für ein Mut, sich freiwillig, ohne Not töten zu lassen. Was für eine Geduld, sich schlagen und anspucken zu lassen und sich nicht zu wehren, obwohl tausende Engel im Hintergrund waren und sofort eingeschritten wären, hätte er sie gerufen. Was für ein Mitleid, dass er noch für seine Henker am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Mitleid. Was für eine Liebe, dass er sein Leben nicht nur für seine Freunde gab, sondern für seine Feinde, damit sie auch Erlösung finden sollten. Was für eine Größe, ihr Lieben, in der Niedrigkeit. Sie liegt darin, dass Gottes Sohn sich klein machte, sein Leben gab für die, die er liebte, dass ihm sein eigenes Leben nichts galt für uns. Gibt es eine größere Liebe, einen größeren Gott als diesen Jesus? In Philipper 2 heißt es über Jesus, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das wird mal so kommen. Das ist unser Jesus. Er starb für dich und mich am Kreuz. Und als er da hing, rief er diesen Satz, Vater, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Es hatte den Anschein, als hätte Gott ihn verlassen. Warum griff er nicht ein? Jesus weiß, was Leiden bedeutet. Jesus weiß, was es heißt, sich verlassen zu fühlen. Er weiß, was es heißt, warten zu müssen. Wann schreitet Gott endlich ein und erlöst mich von meiner Last und Plage? Weil Jesus das selbst erlebt hat, ihr Lieben, darum weiß er auch, wo du gerade stehst und was du gerade fühlst, was du gerade durchmachst. Jesus kennt deine Gefühle, Sorgen und Ängste genau, deinen Schmerz und deine Kraftlosigkeit. Und wisst ihr was? Jesus selbst war auch kraftlos. Er war völlig am Ende. Völlig am Ende. Er starb. Aber noch im Sterben wusste er eine Sache, die ihm weder Tod noch Leiden rauben konnte. Eine Sache, die ihm half, im Sterben Hoffnung zu haben. Und er sagt das in dem Satz: Vater, ich befehle meinen Geist jetzt in deine Hände. Das waren Jesu letzte Worte, und dann starb er. Aber in dem Wissen, Gott hat mich nicht verlassen. Er ist bei mir. All das gehört zu seinem Plan. Ich muss da durch. Ja, aber schlussendlich ist es vollbracht. Zuletzt werde ich zum Vater gehen, auferstehen, den Sieg, die Ehre, die Freude und das Reich an mich nehmen, und Sünde, Tod und Teufel haben verloren. Und ihr Lieben, dieses alles, das Jesus als Erster erlebte, das ist auch uns verheißen. Zuletzt Sieg und Trost im Leid. Auch wenn wir vieles nicht verstehen können und manchmal untröstlich sind, aber Gott verlässt uns nicht. Jesus ist bei dir und er sagt, ich bleib an deiner Seite, ich helfe dir, ich stehe dir bei und ich trage dich durch bis ans Ziel. Und das Ziel ist nicht der Tod, sondern das Ziel ist mein Reich. Weder Leben noch Tod kann dich aus meiner Hand reißen. Du gehörst zu mir, denn ich bin der Letzte geworden für dich, um dich zu retten, damit ich dir in allem helfen kann, überall bei dir sein kann. Und sei es auch der Tod, darum wurde ich der Letzte für dich persönlich. Sei gewiss, es wird alles gut. Der Sieg steht fest. Der Sieg steht fest. Ist das gute Nachricht, ihr Lieben, am Karfreitag? Amen. So heißt es in unserem Predigtwort, in den letzten Versen, Vers 21, darin seid auch ihr eingeschlossen. Jawohl. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Und jetzt noch, ihr Lieben, das Letzte: Jesus, der Lebendige. Der Erste, der Letzte, der Lebendige. Wir haben eben gehört, Jesus ist alles. Er ist der Wichtigste im Leben. Und wo wir das erkannt haben, wo wir seine Kinder geworden sind, da sagt Paulus hier in diesem Wort am Schluss noch etwas Ermahnendes. Er sagt nämlich, haltet auch daran fest. Bleibt dabei. Bleibt daran. Passt auf, dass Jesus, der Lebendige, der Mittelpunkt für euch bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Denn der Teufel und die hektische Welt in uns und um uns wird alles daran setzen, uns abzulenken, uns zu beschäftigen, uns zu verstricken in Sünde, uns zu verzetteln, uns zu treiben und zu hetzen zu allem, nur nicht zu Jesus. Und weil das so ist, sagt Gott, pass auf. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben lebt und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und in 2. Korinther 5 heißt es, und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Wir sollen für Jesus leben, unser Leben. Und das ist die Frage, ist das unser Leben? Ist Jesus derjenige, der uns vor allem anderen umtreibt, antreibt, freut und bewegt? Ist Jesus der Mittelpunkt? Möge Gott uns helfen, dass es so ist und dass es so bleibt. dass wir alles von Jesus erwarten und alles in ihm finden. Und so wünsche ich uns einen fröhlichen und gesegneten Karfreitag. Jesus, der Erste, der Letzte, der Lebendige. Amen.